wenn wir Menschen uns wirklich unterscheiden wollen von den Algorithmen, von den Maschinen, wenn wir wirklich einen Mehrwert liefern wollen, dann müssen wir uns mehr um unsere Soft Skills kümmern. Das sind Dinge wie Empathie, wie Kreativität, kritisches Denken, Resilienz und andere Themen. Und da habe ich eben so 9 Future Work Skills identifiziert. Und das treibt mich an, da jetzt quasi den Menschen zu helfen.
Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done.
Dann lass uns mal direkt in diese Bereiche reingehen, weil ich glaube, das ist das, was jeden Hörer jetzt interessiert. Die 6 Bereiche, die dann zu 52 Wege zum Erfolg kommen. Du hast, glaube ich, das Thema Ziele und Visionen, den ersten Bereich, den du in deinem Buch drin hast, oder die erste Säule, die du in deinem Buch skizzierst, schon kurz angesprochen. Aber wenn du vielleicht ein kurzes Fazit zu diesen Bereichen geben würdest oder zu allen Bereichen, dann fangen wir mit Ziele und Visionen an.
Ja.
Warum sind Ziele und Visionen so wichtig? Beziehungsweise, wenn ich jetzt neu in diesem Bereich bin, aus deiner Perspektive, was kann ich dort machen?
Ja, also wirklich sich erstmal, das ist auch so mein allererstes Kapitel, ist so dieses Warum, ja, was treibt mich an im Leben? Und das ist meiner Meinung nach, so die Frage, die sich heute alle stellen, so was ist mein Purpose, was ist mein höherer Sinn, und wo viele aber auch verzweifeln auf der Suche danach. Also ich habe mal ein schönes Bild mitbekommen von einer Psychotherapeutin, bei der war ich nicht in Behandlung, bei der habe ich so ein Training gemacht, so ein 2-Tages-Training, und die hat gesagt, ja Dennis, es gibt nicht so den einen Sinn des Lebens, sondern der Sinn des Lebens ist eher wie so eine Bergwanderung, und du hast immer wieder so einen nächsten Berg vor dir, das ist dein Ziel, und dann kletterst du da hoch oder joggst da hoch und dann bist du oben angekommen, und dann siehst du wieder die nächsten Berge, die du vielleicht noch erwandern willst. Aber eins ist sicher, zwischendurch musst du immer auch mal wieder runtergehen ins Tal, musst dich mal ausruhen, hast vielleicht auch mal wieder Tiefen, und dann erklimmst du den nächsten Berg. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich gerne den Hörerinnen und Hörern auch mitgeben würde, dass man jetzt nicht immer so versucht, ja, was ist so mein einer Zweck der Existenz, wie es irgendwie John Strelecki in seinem Café am Rande der Welt beschreibt, weil den irgendwie rauszufinden, da können wir bis ans Lebensende suchen, und das sollten wir auch tun, weil am Ende ist es halt so eine Wanderung, und deswegen sollte man sich eher überlegen, was sind denn so meine nächsten Ziele, ja, was will ich erreichen in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, was schwebt mir da vor, und die sich mal konkret zu überlegen. Da hilft mir immer so ganz gut dieser Dreiklang so, was will ich noch besitzen, was will ich noch tun, was will ich noch irgendwie erreichen. Und das kann, also besitzen, klar, das ist eher materieller Besitz, was will ich irgendwie tun, mit wem will ich gerne Zeit verbringen, wohin will ich vielleicht noch in Urlaub fahren, und was will ich erreichen, ob das jetzt privat, sportlich oder auch beruflich ist, dass man sich da die 3 Punkte mal überlegt und die, und das ist jetzt der letzte wichtige Punkt, die auch visualisiert. Also auch da ist ein Kapitel in meinem Buch, wo es das heißt, wirf einen Blick in meinen Kleiderschrank, wo es jetzt nicht um meine blauen Hemden oder meine schwarzen Socken geht, sondern es geht darum, dass ich eben meine Ziele visualisiert habe in Form von Bildern, in Form von ein bisschen Text, und die habe ich bei mir im Kleiderschrank aufgehängt, sodass ich sie jeden Morgen sehe und vor Augen habe und da immer einfach wieder mich selbst dran erinnere.
Super spannend. Hast du für dich auch ein Lebensziel oder eine Lebensvision entworfen, oder sind diese Besitze, tun, erreichen sozusagen eher in einem 3-, 5-, 10-jährigen Lebenszyklus?
Genau, das ist eher in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Was ich für mich nochmal aufgeschrieben habe, was mir ganz gut geholfen hat, das waren dann daraus destilliert letztendlich, das sind genau die 3 Fragen beantwortet, aber daraus diese Big 5. Also das stammt ja auch von John Strelecki eben, und er sagt ja so, was sind die 5 Dinge, die du im Leben eben gerne noch tun, besitzen, erreichen willst. Und ja, da stand dann sowas drauf, wie dann irgendwann ein Buch schreiben, wie einen Marathon laufen, wie eben in die Selbstständigkeit gehen, aber auch private Themen mit Familienplanung und Immobilien und so weiter. Also diese Big 5 finde ich auch noch einen wichtigen Aspekt, um sich eben dann auf 5 Dinge zu fokussieren und ja, nicht 500 zu haben.
Mega sinnvoll. Und bei dir funktioniert es sehr gut. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig gefolgt bin, bist du bei den Big 5 ja schon bei 3 auf jeden Fall, hast du ja schon Haken hinter, oder? Also Marathon, Laufen, genau. Buch und Selbstständigkeit.
Ja, und da sieht man halt genau dann auch wieder schön dran, dass es was ist, was fließt. Ja, alles ist ja bei uns irgendwie im Leben im Fluss, und auch die Big 5, da habe ich dann mal 2 erledigt und dann nehme ich eben ein neues mit auf, oder vielleicht habe ich dann auch nur Big 4 mal für ein Jahr, weil ich denke, jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die und muss jetzt nicht schon wieder ein neues Ziel mit aufnehmen. Also das ist alles nicht so dogmatisch. Viel wichtiger ist, dass ich mir überhaupt darüber Gedanken mache und die dann auch mal schriftlich festhalte, die Gedanken.
Sehr cool. Das zweite Thema bei dir ist die zweite Säule, nämlich die zweite Säule ist das Thema Selbstmanagement. Warum hast du die reingenommen und was kannst du da uns als Essenz mitgeben?
Ja, also reingenommen, zum einen, weil ich ein Selbstmanagement-Freak bin, weil ich mich da echt die letzten Jahre intensiv mit beschäftigt habe, wo kann ich wie was optimieren, wie kann ich mir auch Morgenroutinen aneignen, wie kann ich disziplinierter werden, wie kann ich mich nicht ständig ablenken lassen von diversen Push-Benachrichtigungen und Devices und so weiter. Und das ist bei mir so der zweite Block, weil es für mich auch so die Basis von allem ist. Ja, bevor ich irgendwie anfange, meine Finanzen zu optimieren und Netzwerken und so weiter, sollte ich erstmal gucken, dass ich meine Zeit möglichst optimiere, weil es ist halt einfach das Wertvollste, was wir haben. Da können wir noch so viel Geld haben. Am Ende ist es halt die Zeit, die wir hier auf der Erde irgendwie verbringen dürfen. Und ja, die ist vielleicht bei manchen kürzer, bei manchen länger. Das wissen wir zum Glück noch nicht im Moment. Aber wenn wir die halt möglichst gut uns einteilen und mit den Dingen verbringen, die für uns selbst wichtig sind, dann erreichen wir halt auch wieder unsere Ziele, was wiederum auf den ersten Block einzahlt. Und ja, gibt es da ein Learning? Also tatsächlich fand ich mit am beeindruckendsten dieses Buch Deep Work oder Konzentriert Arbeiten, heißt es ja auf Deutsch, von Cal Newport. Und da stellt er auch wieder eine ganz, ganz interessante Frage, nämlich wenn man eben gewisse Tätigkeiten tut, sollte man sich immer die Frage stellen, wie lange würde ich brauchen, um da einen frisch gebackenen Uni-Absolventen drin einzuarbeiten? Und sich dann überlegen, ja, okay, bin ich da richtig quasi? Ist das mein Deep Work? Kann ich da wirklich einen Mehrwert liefern oder kann man das auch outsourcen? Kann das auch jemand anderes machen? Und ich kümmere mich um die Themen, wo ich wirklich meine Stärken einsetzen kann, wo ich einen wirklichen Mehrwert liefern kann. Also wenn ich jetzt irgendwie Herzchirurg bin, dann kann das wahrscheinlich keiner, der gerade von der Hochschule kommt, dann direkt auch machen, aber die ganze Dokumentation danach irgendwie und was da ringsherum von so einer OP noch stattfindet, das kann auch jemand machen, der das innerhalb von 4 Wochen gelernt hat. Und so sollte man sich immer wieder bei meinen eigenen, oder ich versuche es auch selbst bei meinen eigenen Aufgaben, mich immer wieder zu fragen, ja, okay, es gibt gewisse Dinge, die müssen gemacht werden, klar, aber wo kann ich denn wirklich mein Potenzial da voll entfalten?
Ich glaube, diese Potenzialentfaltung und das Thema Outsourcing ist auch unglaublich sinnvoll, weil wir sind ja in gewissen Bereichen einfach gut und das sind ja die Ideen, die uns auch teilweise, die Bereiche, die uns teilweise unglaublich viel Energie geben.
Ja.
Und wo wir exzellent sind. Und dann habe ich aber vielleicht Bereiche, die mir auch Energie rauben. Und natürlich kann ich sagen, okay, mir macht Spaß aufzuräumen, ne? Dann mache ich das natürlich auch, wenn es mir Energie gibt. Wenn ich aber sage, hey, das Thema aufräumen oder irgendwie Wohnung sauber machen, macht mir nur keinen Spaß, dann sind es auch, wenn es vielleicht viel Geld ist und ich mir gerade eigentlich den Putzmann, die Putzfrau nicht leisten kann, vielleicht ganz genau die richtigen Momente, wo ich dann so viel Energie dadurch gewinne, dass ich in andere Sachen einsetzen kann. Also ja. Das ist nicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was gibt mir eigentlich Kraft sozusagen auch? Und das, was mir nicht Kraft, nicht Energie gibt, das irgendwie auch outsourcen, macht Sinn. Jetzt sind wir schon beim dritten Thema angekommen, nämlich Finanzen. Großes Thema, glaube ich, natürlich auch gerade in vielen Business-Ratgebern. Was hast du da für dich mitgenommen?
Ja, also genau, auch da, ich beschäftige mich da privat super gerne mit Finanzen und für mich gab es schon immer so diese drei Blöcke, in die ich es ganz gerne einteile, nämlich zum einen erstmal Geld verdienen, Geld reinbekommen, der zweite ist dann Geld sparen, also wie viel von dem ich verdiene, gebe ich aus und wie viel lege ich auf die hohe Kante und der dritte Block ist natürlich dann investieren, weil heutzutage ja kann ich noch so viel sparen, aber mit 0,0% oder sogar Strafzinsen auf dem Konto sollte ich dann vielleicht eher das Geld auch richtig gut investieren und da gehe ich eben auch im Buch auf diese drei Blöcke ein, nämlich zum einen, wie kann ich denn ja besser verhandeln, wie kann ich mehr rausholen bei meinem Arbeitgeber oder auch wenn man selbstständig ist, entsprechend bei Kunden, wie kann ich mehr sparen, habe da auch letztens gerade eine Podcast-Folge rausgebracht, die sehr lustig geworden ist, letztendlich war gar nicht so lustig geplant, aber da habe ich so 10 skurrile Spartipps mit aufgenommen, sowas wie man sollte Kerzen einfrieren, habe ich gelesen, weil sie dann doppelt so lange brennen. Also wusste ich vorher auch nicht. Der eine war auch gut, einen Backstein in der Klospülung quasi oben versenken, weil dann fließt weniger Wasser rein. Der Schwimmer ist früher oben sozusagen und dann verbrauche ich weniger Wasser bei der Klospülung. Also ja, etwas nicht ganz ernst gemeinte Tipps, aber so dieser Punkt, wo kann man denn wirklich mal jetzt sparen, ohne gleich zum Frugalist zu werden, also so wirklich extrem irgendwie zu sparen und sich nur noch auf das Nötigste zu beschränken. Und der dritte Block eben, wie kann ich richtig und für mich bedeutet richtig, vor allem eben passiv mit ETFs und so weiter, wie kann ich da am besten investieren? Wenn du mich jetzt aber wieder nach dem einen Learning so fragst aus diesem Finanzkapitel, dann ist es tatsächlich die Investition in Bildung bringt immer noch die besten Zinsen. Das ist ja auch so ein Zitat, ich glaube, von Benjamin Franklin war das mal, der gesagt hat, eben die Investition in Bildung bringt die besten Zinsen. Und gerade, und ich denke jetzt mal auch, die meisten Podcast-Hörer hier sind noch eher etwas jünger, noch keine 50, 60. Aber selbst dann ist es immer noch sinnvoll, in die eigene Weiterbildung zu investieren. Und gerade die Berufswelt verändert sich so schnell. Es werden so viele neue Skills gebraucht in den nächsten Jahren. Und wir werden den Beruf, den wir jetzt machen, in 10 Jahren definitiv nicht mehr genauso ausüben, wie wir es jetzt tun. Und da sich mal zu überlegen, ja, okay, wo kann ich mich denn weiterbilden? Das ist, glaube ich, wirklich die beste Investition, weil damit kann ich dann am Ende wieder mehr Geld verdienen, was wiederum auf den ersten der 3 Bausteine einzahlt.
Hast du ein Budget, das du in dich investierst, in deine Weiterbildung investierst, prozentual gesehen? Oder guckst du einfach, okay, ich suche mir pro Jahr gewisse Weiterbildungsformate eben aus? Oder wie managst du das operativ?
Genau. Nee, ich habe kein richtiges Budget tatsächlich. Also ich habe jetzt die letzten 2 Jahre eine Coaching-Ausbildung gemacht, die ja relativ teuer war, deutlich über 10.000 Euro auch gekostet hat. Dafür habe ich dann dieses Jahr ein bisschen weniger investiert, jetzt auch durch Corona natürlich. Aber mich juckt es dann schon auch mal wieder in den Fingern und ich überlege jetzt auch schon wieder, was ich im nächsten Jahr an wirklicher Weiterbildung machen kann. Dazu zählt für mich jetzt nicht mal ein Online-Kurs oder ein Buch oder irgendwas, sondern damit meine ich jetzt wirklich auch noch eine Ausbildung in größerem Umfang eben über 1-2 Jahre. Mhm. Und das mache ich aber so, wie es anfällt. Ja.
Okay, schon was geplant in dem Bereich oder wo treibt sich dorthin?
Nee, also ich mache das immer sehr so situationsbezogen. Ich bin ja gerade dabei, auch als Speaker mehr und mehr mich zu positionieren. Also ich habe auch die letzten Jahre schon so als Speaker gearbeitet, aber mehr so unterm Radar und bin jetzt aber dabei, das eigentlich zu professionalisieren und deutlich mehr als Speaker auch aufzutreten. Und da bin ich am Überlegen, wen kann ich wiederholen? Ist es ein Schauspielcoach? Ist es irgendwie ein Sprachcoach? Wer kann mich da konkret dann unterstützen? Und da vielleicht mal eine längere Begleitung mitzunehmen. Worauf ich echt jetzt in den letzten Jahren, was ich gemerkt habe, was mir viel, viel mehr bringt, ist eben nicht so ein Standardkurs irgendwie zu buchen oder irgendein Online-Kurs oder so, sondern dann lieber mir mal ein paar Sessions einen privaten Coach zu nehmen, der einfach individuell auf meine Bedürfnisse, auf mich eingeht und mir nicht irgendwie das Gleiche erzählt, was er auf 500 anderen in einem Video erzählt.
Extrem wichtig, glaube ich, auch. Und dann kostet es halt mal ein bisschen mehr Geld, aber ich habe aus meiner Erfahrung auch gelernt, dass diese individuellen Thematiken natürlich die sind, wo man viel eher nochmal dann auch wirklich einen Mehrwert generieren kann. Ja. Also von der Seite bin ich da voll bei dir. Sehr, sehr spannend. Wo ich sicher auch bei dir bin, ist beim nächsten Thema, nämlich dem Thema Psychologie, Mindset und Körper. Was war da so dein Takeaway? Unabhängig davon, dass natürlich Ernährung, ja, und dann natürlich Brain Effect hoffentlich und alle anderen Sachen relevant sind. Aber Spaß beiseite. Also Körperpsychologie, Mindset, was war da für dich so die Essenz?
Genau, also auch da wieder habe ich so geguckt, worum geht es in vielen Büchern und auch da, selbst wenn die Bücher eigentlich um Finanzen sich drehen oder eigentlich um Netzwerken oder was auch immer sich drehen, es kommt immer wieder dieses Mindset-Thema rein, diese Einstellung und in dem Zusammenhang natürlich auch, ja okay, wie spielt das alles zusammen? Ja, der Körper ist ja nichts, was irgendwie losgelöst ist vom Geist. Es gibt ja irgendwie so einen Spruch über Professoren, die haben ihren Körper eigentlich nur, damit er den Kopf quasi von einem Meeting ins andere tragen kann. Aber das ist ja Quatsch. Also letztendlich hängt bei uns alles zusammen und wenn uns das im Kopf nicht gut geht, weil das merken wir selbst, wenn man irgendwie einen stressigen Termin vielleicht vor sich hat, dann schläft man nachts schlechter. Und so habe ich dann da verschiedenste Themen zusammengefasst, wie du schon sagst, so ein bisschen über Powerposing geschrieben, über guten Schlaf, über Suggestionen und so weiter. Wenn ich einen Punkt rauspicken sollte, dann ist es, glaube ich, wirklich so dieses Thema Achtsamkeit und Meditation. Also ich durfte mal vor 2,5 Jahren, war ich in Japan im Urlaub und da habe ich eigentlich das erste Mal so mit Meditation wirklich in Kontakt gehabt. Wir waren im Kloster, in so einem Tempel, meine Freundin und ich, und haben dann da auch so eine Meditationssitzung mit einem Zen-Mönch mitgemacht. Und also für mich war es die Hölle. Ich habe vorher, wie gesagt, noch nie richtig meditiert. Dann saß ich da im Schneidersitz und dachte, oh, die anderen machen das auch so. Und da sollten wir eine halbe Stunde dann ruhig im Schneidersitz sitzen. Wir haben nach 5 Minuten schon dermaßen die Knie wehgetan, aber ich habe mich nicht getraut, da mich anders hinzusetzen. Saß dann noch 10 Minuten da und irgendwann dachte ich, es geht nicht mehr. Dann habe ich mich hingelegt und dann bin ich eingeschlafen. Ja. Also es war sehr erfolgreich, aber danach habe ich mich dann eben auch so über Headspace und andere Apps mit Meditation beschäftigt und habe gemerkt, dass das einfach ja jetzt auf so viele Bereiche wieder Auswirkungen hat, dass man einfach wirklich mal kurz zur Ruhe kommt, mal an nichts denkt tatsächlich, mal achtsamer wird, auf seinen Atem achtet, Atemübungen macht und das ist für mich jetzt aus dem großen Bereich ja so einer der wichtigsten Aspekte eigentlich, den ich auch in mein eigenes Leben dann integriert habe.
Beziehung und Netzwerk war Thema 5 und da habe ich mich natürlich gefragt, auf der einen Seite Business-Ratgeber, Netzwerk, klar. Ja, das Thema Beziehung, da bin ich erstmal drüber gestolpert. Warum Beziehung und Netzwerk?
Ja, weil ich glaube, Netzwerken auch für viele ist immer so ein bisschen verbrannter Begriff schon und damit verbinden dann viele, oh, da gehe ich jetzt abends irgendwie auf irgendeine Stehveranstaltung, wenn es dann mal irgendwann wieder Live-Veranstaltungen auch gibt, aber da stehen dann Cocktail, so Tische rum und dann muss ich irgendwie die Leute anquatschen und mich vorstellen und irgendwie Smalltalk machen, auf den ich keine Lust habe und das ist es ja eigentlich nicht, weil Netzwerk sind ja eigentlich Beziehungen, also das ist ja nicht so, ja, ich kenne 500 Leute, ich habe 10.000 LinkedIn-Kontakte. Das sind ja keine Beziehungen, das sind dann irgendwie Kontakte, aber wirklich halt Beziehungen aufzubauen, also individuell auf die Leute einzugehen, auch erstmal herauszufinden, was kann ich denn den anderen für Mehrwert bieten? Also da so meine Quintessenz aus diesem Themenblock ist wirklich, Netzwerken hat nichts damit zu tun, wie kann ich möglichst gut mich bei anderen verkaufen, sondern eher, wie kann ich denn anderen dienen, wie kann ich anderen helfen, was kann ich für andere tun? Und daraus entstehen dann langfristig Beziehungen, indem man halt erstmal immer gibt und dann irgendwann kommt auch entsprechend was zurück. Und das muss gar nicht von der gleichen Person sein. Also es ist mir schon öfter so gegangen, dass es Personen gibt, die haben mir extrem geholfen und ich konnte ihnen einfach keinen Gegenwert in dem Moment bieten. Und dann gibt es andere Personen, denen habe ich schon 10-mal weitergeholfen und die haben halt nichts, was sie mir im Moment anbieten können. Aber das ist völlig okay, weil ich glaube, insgesamt, und damit sind wir wieder beim Netzwerk, insgesamt im Netzwerk gleicht sich das dann langfristig wieder aus. Aber was halt viel wichtiger ist, sind wirklich, glaube ich, einzelne gute Beziehungen als nur irgendwie 10.000 Facebook-Freunde.
Struktur und Fokus ist ja der letzte Bereich bei dir und ist ein Bereich, in dem ich, als ich es gelesen habe, mich natürlich komplett wiedergefunden wieder habe. Ja, das Thema natürlich Fokussierung, Priorisierung und die nötige Struktur haben. Was war denn für dich dort, Dennis, nur der größte Gamechanger, beziehungsweise wenn du dich auf eine Sache wieder fokussieren musst, das, was du in diesem großen Bereich gerne mitgeben möchtest?
Ja, also eigentlich Marie Kondo, aber über die haben wir gerade schon gesprochen. Deswegen kriege ich mal dieses Kapitel raus, was heißt die News-Diät. Und die News-Diät ist ein bisschen geklaut von Rolf Dobelli, so ein Schweizer Autor, der hat auch Get Abstract mit aufgebaut. Das ist diese Plattform, wo man eben auch so Buchsummaries lesen kann. Und in dem Kapitel die News-Diät geht es eben genau darum, ja, dass wir uns nicht ständig von diesen Überschriften und diesen kurzen Cliffhangern, quasi diese 4-5 Sätze am Anfang von so einem Spiegel-Online-Artikel, dass wir uns davon ablenken lassen, weil das ist letztendlich nur Konsum, ja, das ist wie wenn ich Schokolade esse, das tut uns irgendwie kurzfristig, gibt uns das einen Kick, einen Endorphinschub, und aber tiefer eintauchen tun wir nicht, und deswegen sollten wir einfach mal versuchen, diese eben täglichen Nachrichten, genauso wie abends das Heute-Journal irgendwie vorm Einschlafen zu schauen, verstehe ich nicht. Also meine Eltern machen das auch immer noch, aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil dann schaue ich mir eine halbe Stunde lang nur irgendwie Krieg, Mord, Totschlag und Corona an und danach soll ich dann entspannt einschlafen. Ja, wie soll denn das gehen? Also einfach mal diesen kurzfristigen News-Konsum abzuschalten und eher durch langfristige Nachrichten oder, wie soll ich sagen, Hintergrundartikel zu ersetzen. Deswegen lese ich ganz gerne eben die Zeit oder mal irgendwie eine Kapital oder irgendwelche Zeitschriften und Zeitungen, die eher auf wöchentlicher Basis erscheinen und wo man dann auch ein bisschen die Hintergründe versteht. Also ich sage ganz gerne, wenn man halt eben so nur die Neuigkeiten konsumiert, dann weiß man, dass jetzt in Brasilien irgendwo ein Baum umgefallen ist. Aber das war's auch. Und wenn ich eben so eine Wochenzeitung lese, dann weiß ich vielleicht, warum der umgefallen ist, wie der gewachsen ist und was es da sonst noch mit sich auch auf sich hat. Und das ist für mich eben diese News-Diät, die wir viel öfter machen sollten und da viel weniger konsumieren sollten.
Ich fand es vor allem sehr spannend, dass du gesagt hast, vor dem Einschlafen gehen, das Heute-Journal zu lesen bzw. zu hören, dann den Kontext oder sich anzuschauen. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir tendieren dazu, gerade in den Nachrichten, ja vor allem gerade in der aktuellen Zeit, vor allem negative Nachrichten zu konsumieren. Und diese Nachrichten sind ja die Nachrichten, und das passt auch zu dem Thema News-Diät, da gehst du auch darauf ein, die ja gewissermaßen auch bei uns im Körper eben eine Reaktion hervorrufen und leider auch meistens eine negative Reaktion, nämlich das Cortisol und das Stresshormon ausgeschüttet wird. Ja. Und natürlich regt es mich auf, wenn ich mitbekomme, dass da so und so viele Leute sterben. Natürlich kriege ich vielleicht Angst, halt, wenn ich zur Risikogruppe gehöre in Corona-Zeit und mitbekomme, wie viel Infizierte wir jetzt in Deutschland oder weltweit haben. Und das ist natürlich dann genau dieser Punkt, wo ich dann eben nicht abends runterkomme, abschalte, in eine gute Abendroutine komme, vielleicht gut schlafe und wieder regenerieren kann, sondern mit der Angst, mit dem Cortisol ins Bett gehe. Und deshalb glaube ich an sich irgendwie Neuigkeiten, Nachrichten gerade in diesen Zeiten richtig zu konsumieren. Und ich bin jetzt auch kein Fan zu sagen, okay, gar keine Nachrichten mehr. Aber zumindest die so zu konsumieren, dass ich die vielleicht jetzt nicht vom Schlafen konsumiere oder halt mir auch dezidiert nur anschaue oder mit Hintergrundnachrichten, wie du gerade gesagt hast, wo ich gleich ein bisschen das Ganze auch nochmal eingeschätzt wird, macht, glaube ich, definitiv Sinn und gerade in der aktuellen Zeit super, super wichtig.
Ja, ja, nee, perfekt.
Jetzt haben wir diese 6 tollen Bereiche an uns angeschaut, die irgendwie zum Erfolg führen. Und ich finde, du hast richtig tolle Tipps mitgegeben. Vielen Dank dafür, Dennis. Jetzt gehe ich davon aus, dein Buch ist, glaube ich, seit Ende 2019, September 2019 am Markt. Du wirst schon viel Feedback von Lesern bekommen haben. Ist ja bei Amazon auch fast 100 Bewertungen, sehr nachgefragt. Was ist so das Kapitel oder dieser Bereich, der am meisten mit deinen Lesern resoniert? Gibt es da irgendeinen Bereich, wo du ganz viel Feedback zu bekommst?
Ja, tatsächlich, und das führt uns wieder zum Anfang zurück, tatsächlich so auch dieses erste Kapitel. Also gerade als es frisch draußen war, habe ich da auch Unmengen Coaching-Anfragen bekommen, obwohl ich eigentlich gar keine Einzelcoachings mehr gebe. Aber viele Leute haben gesagt, ah ja, das mit diesem Why und mein eigenes Warum herausfinden und ja, auch mein Ikigai mich dem annähern und so weiter. Das ist ein Thema, was super viele beschäftigt und tatsächlich auch das, wo ich am meisten Feedback drauf bekommen habe. Ja, weil es, glaube ich, auch einfach in der heutigen Zeit immer essentieller wird, sich mal selbst zu hinterfragen, was will ich eigentlich erreichen. Ja, wir haben einfach nicht mehr wie unsere Eltern so dieses Thema, wir müssen irgendwie hier schaffe Häusle bauen und uns absichern, weil wir eben auch häufig in der privilegierten Situation einfach sind mittlerweile. Und dann geht es eher darum, so ja, wie will ich mich selbst verwirklichen, was treibt mich an im Leben?
Was eine schöne Frage zum Schluss ist, wo willst du dich drin verwirklichen? Was treibt dich persönlich eigentlich an, Dennis?
Mich treibt an und deswegen ja, habe ich jetzt auch nach diesem Buch eben mich so ein bisschen mehr auf die wichtigsten Skills der Zukunft beschäftigt. Also auch die Hörerinnen und Hörer können gerne mal auf meine dennisfischer.com Website gehen. Da geht es eben um die Future Work Skills. Also weil ich einfach mitbekommen habe, einerseits durch das Buch, wo ich ja sehr vor allem verstärkt die wichtigsten Skills der Vergangenheit analysiert habe, aber ich bin eben auch in den letzten Jahren viel als Trainer rumgekommen, als Berater im Bereich agile Methoden, Design Thinking und so weiter. Und habe da mit vielen DAX-Konzernen und bis hin zu Startups gearbeitet. Und ist mir eben eine Sache bewusst geworden, nämlich dass immer mehr dieser ganzen Hard Skills, ob es jetzt Programmieren ist, ob es künstliche Intelligenz ist und so, das wird immer mehr durch Maschinen abgelöst. Und wenn wir Menschen uns wirklich unterscheiden wollen von den Algorithmen, von den Maschinen, wenn wir wirklich einen Mehrwert liefern wollen, dann müssen wir uns mehr um unsere Soft Skills kümmern. Das sind Dinge wie Empathie, wie Kreativität, kritisches Denken, Resilienz und andere Themen. Und da habe ich eben so 9 Future Work Skills identifiziert. Und das treibt mich an, da jetzt quasi den Menschen zu helfen, diese Skills weiterzuentwickeln und da langfristig auch beruflich erfolgreich zu sein in der Arbeitswelt, die sich jetzt ja nicht nur durch Corona, sondern auch vorher schon einfach radikal und in immer schnelleren Schritten ändert.
Dazu schreibst du auch im Handelsblatt regelmäßig, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wo du eine Kolumne, glaube ich, hast und wo du auch regelmäßig über genau solche Themen schreibst, oder?
Genau, genau. Das hat sich auch durch mein Buch ergeben Anfang des Jahres. Da darf ich jetzt einmal im Monat eine Kolumne im Handelsblatt schreiben und stelle da meistens auch Bücher vor, allerdings bewusst jetzt immer mehr Bücher auch in Richtung Future Work Skills. Und habe jetzt da gerade letzte Woche ein ganz interessantes Buch vorgestellt. Das heißt, das Leben so nein, ich so doch. Und da geht es eben um Resilienz. Und meinen Artikel habe ich genannt, der Apple a Day für die Seele. Also können die Hörerinnen und Hörer gerne mal suchen bei handelsblatt.com und da noch ein bisschen reinlesen in das Thema Resilienz und wie schafft man es denn da selbst jetzt auch in den aktuellen Zeiten resilienter zu werden.
Packen wir unten die Show Notes, ein richtig, richtig geiler Artikel. Ich bin in der Vorbereitung von Podcast darüber gestolpert und musste sehr lachen. also das ist mal, Clickbaiting ist das falsche Wort, sondern ein wirklich toller Titel von einem Artikel, der mich sofort zum Klicken verleitet hat. Also von der Seite richtig toll geschrieben. The Apple a Day, ja, für die Seele, sehr schön.
Genau.
Ich glaube, Dennis, es sind jetzt einige Leute, die sagen, wow, ich finde es klasse, was du machst, was du in deinem Leben erreicht hast, dein Buch, die Kolumne und viele andere Themen. Du hast schon so ein bisschen gesagt, in Zukunft wirst du mehr rund um das Thema Keynote Speaking machen, möchtest dich mit The Future of Work beschäftigen. Wo kann man sich denn mit dir persönlich beschäftigen? Also wer mehr über dich erfahren möchte, deine Arbeit erfahren möchte, unabhängig vom Buch, das wir natürlich unten in die Shownotes verlinken und die Handelsblatt-Kolumne, wo kann man noch mehr über dich erfahren?
Genau, gerne auf dennisfischer.com einfach oder über LinkedIn Dennis Fischer suchen. Und am besten oder wenn die Hörerinnen und Hörer eben auch einen anderen Podcast mal reinhören wollen, dann gerne auch nach 52 Wege zum Erfolg den Podcast suchen, weil ich habe am Anfang des Jahres eben auch beschlossen, und ich nichts gegen euren Podcast, ihr seid jetzt, glaube ich, bei 180 Folgen oder so, gell? Oder ja. Also auch eine reife Leistung. Ich hatte damals gesagt, ja, okay, ich brauche irgendwie so abgeschlossene Projekte, das liegt mir mehr und ich will keinen 390-Folgen-Podcast machen, sondern habe eben dann beschlossen, ich mache zu jedem Buchkapitel eine eigene Podcast-Folge. In einer darfst du ja auch zu Gast sein, Fabian, und da habe ich jetzt eben den gestartet, genau im Mai 2020, und der läuft jetzt eben dann über 52 Wochen. Zu jedem Buchkapitel gibt es dann nochmal Hintergrundwissen, spannende Interviews eben mit sehr interessanten Gesprächspartnern oder einfach auch Solo-Folgen von mir, und da kann man dann nochmal tiefer eintauchen, so als Ergänzung zum Buch oder auch alleinstehend. Ja.
Kann ich natürlich definitiv empfehlen. Sehr, sehr cooler Podcast, und vor allem das Projekt, um jeden deiner Buchkapitel eine Podcast-Folge zu bauen, finde ich klasse. Von der Seite definitiv große Hörempfehlung und natürlich auch Leseempfehlung für das dahinterliegende Buch. Sehr schön. Dennis, es hat mir unglaublich viel Freude bereitet, heute mit dir über die 52 Wege zum Erfolg zu sprechen, über Ziele und Visionen, über Selbstmanagement, Finanzen, mein Lieblingsthema Körperpsychologie und Mindset, aber auch über das Thema Beziehung, Netzwerk, Strukturen, Fokus. Ich habe viel mitgenommen, viele neue Buchempfehlungen mitgenommen, viele generelle Empfehlungen mitgenommen. Ich werde mir auf jeden Fall Marie Kondo mal durchlesen. Ich kenne nicht nur die Netflix-Dokumentation, die meine Freundin einmal geschaut hat. Ich habe es auch nicht nachvollziehen können. Aber was du gerade gesagt hast, das hat mich auf jeden Fall inspiriert. Und ich glaube, du hast auch einige der Zuhörer definitiv inspiriert mit tollen, tollen Punkten. Wenn jetzt zum Schluss noch vielleicht ein Tipp hast oder ein Lebensmotto hast oder irgendetwas, was du sharen möchtest, damit die Zuhörer irgendwie ihren persönlichen Erfolg auch finden werden. Was wäre das als kleiner Abschluss für diesen Podcast?
Genau, ich habe schon so viele verschiedene Tipps, glaube ich, gegeben, um sie nicht völlig zu verwirren. Wiederhole ich einfach nochmal den von vorhin, weil der auch wirklich mich, wie gesagt, die letzten Jahre angetrieben hat. Nämlich ohne eigene Ziele im Leben werden wir immer nur für die Träume anderer arbeiten, und deswegen alle, die sich da noch keine Gedanken gemacht haben oder vielleicht nur Gedanken gemacht haben, die aber noch nicht mal schriftlich festgehalten haben oder visualisiert haben, bitte, bitte macht euch Gedanken so über eure Ziele, über eure Träume, was wollt ihr die nächsten Jahre erreichen, und das ist mein Schlusswort und mein Tipp.
Sehr, sehr cool, und gerade verbunden mit der Grabesrede, das fand ich persönlich, als du das angesprochen hast, auch nochmal, hat sehr gut mit mir resoniert, ja. Werde ich mir auch nochmal zu Gemüt verlinken. Vielen, vielen Dank, Dennis, für diesen tollen Podcast, hat mir unglaublich Freude bereitet. Und euch da draußen natürlich immer, wie bei Brain Effect, würde ich schon sagen, get shit done and be happy. Vielen Dank, Dennis.
Danke dir, Fabian. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @BrainEffect und auf Instagram unter @MyBrainEffect. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, get shit done.